Liebe Brüder und Schwestern, ich bin froh, dass ich mal wieder einmal hier bin. Ich war ja schon sehr oft hier und da ich meine Reisetätigkeit in den letzten Jahren eingeschränkt habe, wusste ich gar nicht, ob ich noch einmal hierher kam. Aber ich bin froh, dass Gott das so gefügt hat und dass ich noch einmal bei euch sein kann. Wir wollen nun heute Morgen einen Vers aus Hebräer 11 lesen, einen recht bekannten Vers, den sechsten, der uns vom Glauben sagt. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Der Begriff Glaube wird oft falsch verstanden. Und immer wieder denken Menschen, Glauben sei etwas Unsicheres. Die verwechseln Glauben mit Vermuten. Wissen und Vermuten gehören zusammen. Wissen ist die starke Form und Vermuten die schwache. Und so gehören Glauben und Zweifeln zusammen. Glaube ist die starke Form und heißt so viel wie überzeugt sein. Wir finden die Begriffe schön zusammen in Römer 4, Vers 20. Da wird uns vom Glauben Abrahams gesagt. Und da heißt es in dem 20. Vers: Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend, und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Da werden zunächst zusammengestellt Zweifel und Unglauben und dann auf der anderen Seite Glauben und der vollen Gewissheit sein. Wenn wir uns nun fragen, was wir glauben, so stellen wir fest, dass es eigentlich wenig Dinge sind. Wir glauben, wie es hier steht, dass Gott ist und dass er ein Belohner ist. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber bei einigen anderen Dingen begegnet uns schon direkt der Begriff Wissen. Paulus schreibt zum Beispiel in 2. Korinther 5, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht. Er sagt nicht, das glauben wir, er sagt, das wissen wir. Und dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, nach Hebräer 11, Vers 2, glauben wir auch nicht. Das verstehen wir, so können wir es lesen. Hebräer 11, Vers 3, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Und der Schlüssel zu diesem allen ist 1. Johannes 5, Vers 13. Da schreibt Johannes, diese schreibe ich euch, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Wir glauben ganz wenig Dinge. Unter anderem das großartige Wunder, dass Gott seinen Sohn geschenkt hat. Und von da aus folgen wir weiter. So ähnlich sehen wir das hier auch in Römer 8. Da wird uns in Vers 29 bis 30 der Weg eines Christen in 5 Verben vor Augen gestellt. Welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, die hat er auch berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Und dann sagt Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Und dann folgen die Folgerungen. Gott ist für uns, Gott rechtfertigt. Der Glaube ist die Basis und von dem dürfen wir so vieles mit letzter Sicherheit ableiten. Ein wunderschönes Wort über den Glauben ist auch das, was in 2. Korinther 4, Vers 18 steht. Da sagt der Apostel Paulus, denn wir schauen nicht das an, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das, was man nicht sieht, ist ewig. Der Glaube befasst sich also mit den ewigen Dingen. Unser Verstand hat es mit all dem zu tun, was auf dieser Erde ist. Unser Glaube kann hinschauen zu Gott. Er befasst sich mit den ewigen Dingen. Er befasst sich in Wirklichkeit mit den Dingen, die von entscheidender Bedeutung sind. Er wendet sich den großen letzten Fragen zu, auf die wir Menschen mit unserem Wissen nie eine Antwort finden. Es war für mich sehr interessant, und ich habe es schon sehr oft zitiert, als ich in einem Buch von Wolfgang Stegmüller, Ordinarius für Philosophie in München, den Satz las: Wir Menschen haben trotz jahrhundertelanger Bemühungen auf keine einzige der großen Fragen eine allgemein anerkannte, verbindliche Antwort geben können. Wir stellen immer mehr Fragen, als unser schwacher Verstand beantworten kann. Weil, wenn es um Gott geht, sind wir auf Offenbarung angewiesen. Und die hat er uns in wunderbarer Weise geschenkt. Wenn wir jetzt Hebräer 11 lesen, das ganze Kapitel, dann bekommen wir den Eindruck, dass es sich dabei um Taten handelt, die die Menschen getan haben, die im Glauben standen. Ich will dazu die Verse 33 und 34 lesen. Welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben und noch weiteres. Und dann kann man zu dem Gedanken kommen, dass das, was uns vom rettenden Glauben in Römer 3 bis 5 gesagt wird, anderer Art sei. Da wird ja betont, dass wir nicht wirken. Denken wir an das Wort aus Römer 4, Vers 5, dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. In Römer 3, Vers 28 heißt es ja, so urteilen wir, dass ein Mensch gerechtfertigt wird durch den Glauben, ohne des Gesetzes Werke. Und dann könnte man den Eindruck gewinnen, als ob bei dem retteten Glauben wir nicht wirken. Aber dass uns in Hebräer 11 Menschen gezeigt werden, die gewirkt haben, stimmt aber nicht. Es waren Menschen, die aufgrund ihres Vertrauens in Gott Gottes Hilfe erfuhren, ohne dass auch sie wirkten. Und das wird uns wohl nirgendwo klarer und schöner gesagt, als in 2. Mose 14, wo Mose und die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten vor dem Roten Meer stehen, in allergrößter Not, hinter ihnen das Heer des Pharao, vor ihnen das Meer, und was sagt Gott ihnen? Stehet und sehet die Rettung, die Jahwe schafft. Also auch da ist es kein Handeln unsererseits, sondern der Glaube setzt tatsächlich den Arm Gottes in Bewegung. Ein Kapitel, das mir sehr viel Klarheit über den Glauben gegeben hat, ist der Abschnitt in Matthäus 8 von Vers 5 an, und den wollen wir einmal lesen. Dieser Abschnitt spricht von einem der beiden Menschen, von denen der Herr Jesus gesagt hat, sie hätten großen Glauben. Er hat das nur von zweien gesagt. Von der Syrophönizierin, von der wir in Matthäus 15 lesen, und von diesem Hauptmann, von dem wir in Matthäus 8 ab Vers 5 lesen. Da heißt es: Als er aber in Kapernaum eintrat, kam ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach eingehst, sondern sprich nur ein Wort, und mein Knecht wird gesund. Denn auch ich bin ein Mensch unter Gewalt und habe Kriegsknechte unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knechte: Tue dieses, und er tut's. Als aber Jesus es hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, welche nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Worin bestand der Glaube dieses Mannes? Er vergleicht nicht sich mit dem Herrn, sondern die Stellung, die er im römischen Heer hat, mit der Stellung, die der Herr Jesus in der unsichtbaren Welt hat. Und er sagt: Ich bin Hauptmann, ich habe Kriegsknechte unter mir, ich kann befehlen. Im römischen Heer herrschte eine eiserne Disziplin. Und wenn der Hauptmann sagte: Komm, dann sagte der Kriegsknecht nicht: Muss das sofort sein? Oder: Ich muss erst noch mal mein Pferd füttern. Der kam. Und so sagt der Hauptmann: Wenn ich sage komm, dann kommt er. Und du hast in der unsichtbaren Welt solch eine Stellung. Herr, du brauchst doch nicht unter mein Dach zu kommen. Sprich nur ein Wort. Wie kann man das zusammenfassen? Der Hauptmann hatte eine goldrichtige Auffassung von Jesus Christus. Und das ist Glaube. Meine Vorstellung von Gott. Wie sehe ich Gott? Der Hauptmann sah den Herrn richtig. Und das war Glaube. Und nun stellen wir fest, alle, die im Glauben stehen, denken groß von Gott und klein von sich. Und all die Ungläubigen denken klein von Gott und groß von sich. Das geht immer zusammen. Wir scheinen da so eine gemeinsame Summe zu haben. Zwei Faktoren, die ergeben das: großer Glaube an Gott, geringes Denken von mir, oder umgekehrt: Ich halte was von mir, halte wenig von Gott. Wir sprechen von den Glaubenshelden, wenn wir Hebräer 11 lesen. Das sagt die Bibel nicht. Der Herr Jesus sieht das ganz anders. Da müssen wir an ein Wort in Markus 4 lesen, denken. Da hat der Herr Jesus den Sturm gestillt. Wir müssen immer versuchen, uns das vorzustellen. Einige von den Jüngern waren Fischer. Die kannten den See. Die wussten, wie man damit mit dem Sturm fertig wird. Aber diesmal, da war es ihnen zu schlimm. Da haben sie in ihrer Not den Herrn geweckt. Und der stillt den Sturm. Und dann wendet er sich an die Jünger und fragt: Was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Der konnte ihre Angst nicht verstehen. Wenn ich daran denke, dann wird mir bewusst, wie oft ich meinen Herrn im Himmel enttäuscht habe. Es ist so schön zu sagen: Er starb für mich, er liebt mich, sicher ist mir das ewige Leben. Und wenn dann ein Sturm kommt, wie oft habe ich schon Angst gehabt. Und dann wird er auch wohl gesagt haben: Wie? Hast du keinen Glauben? Warum bist du so furchtsam? Er erwartet von uns, dass wir eine richtige Vorstellung von Gott haben und ihm wirklich vertrauen. Nun steht hier: Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Das heißt also, der Glaube ist das Mittel, um Gott zu nahen. Vor vielen Jahren war ich einmal in Brake in der Bibelschule und habe dann mal an einem Unterricht teilgenommen. Den hielt zufällig ein Gastlehrer aus den Vereinigten Staaten. Und an eins kann ich mich noch erinnern. Er sagte: Wer Gott mit dem Gefühl sucht, der endet in der Mystik. Wer Gott mit dem Willen sucht, der wird zum Asketen. Also zu einem, der sich nichts mehr erlaubt, der sich alle möglichen schweren Dinge auferlegt. Und wer Gott mit dem Verstand sucht, der endet in der Philosophie. Und all die Wege führen nicht hin. Gott kann ich nur im Glauben nahen, im Vertrauen. Warum besteht Gott eigentlich aus dem Glauben? Denken wir einmal an das Wort, das Paulus an Timotheus schreibt im zweiten Brief. Und das ist ja, soweit wir wissen, der letzte, den er geschrieben hat, kurz vor seinem Heimgang. Da schreibt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das klingt doch, als ob es auch für Paulus nicht leicht war, den Glauben zu bewahren. Wir dürfen dabei nie vergessen, dass Gott ihn den allerschwersten Prüfungen unterworfen hat. Er schreibt ja am Anfang des zweiten Korintherbriefes, die Erprobungen waren so hart, dass wir am Leben verzweifelten. Warum erwartet Gott Glauben? Ich möchte sagen, weil alle Not mit dem Unglauben begann. Im Garten Eden, mit der Unfähigkeit, Gott zu vertrauen. Damit begann das ganze Elend. Und heute wird uns gesagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber jetzt müssen wir uns etwas anderes fragen. Wollen wir eigentlich Gott gefallen? Meist ist es doch umgekehrt. Ich brauche einen Ausdruck, um dem Gefallen nahe zu kommen. Meist erwarten wir, dass Gott uns gefällig ist. Darauf sind wir doch immer bedacht. Er soll für uns etwas tun. Und hier steht, wir sollen Gott gefallen. Die Menschen, die zum Herrn Jesus kamen, die hatten meist einen Wunsch. Herr, mein Knecht ist krank. Herr, meine Tochter liegt im Sterben. Oder in dem Schiff, im Sturm. Herr, kümmere es dich nicht, dass wir umkommen. Die kamen meist mit einem Wunsch. Unser eigentliches Ziel sollte sein, Gott zu gefallen. Und ganz selten, auch zur Zeit Jesu, war da mal ein Mensch, der wirklich versuchte, dem Herrn zu gefallen und ihm seine Dankbarkeit auszudrücken. Von so einem Menschen, das war eine Frau, lesen wir in Johannes 12 von Vers 3 an. Da heißt es, da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narbe und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch der Salbe erfüllt. Das war etwas, worüber der Herr sich freuen konnte. Meist erscheinen wir, Herr, du liebst das, du jedes. Wir sollten in einer ganz anderen Weise da sein. Er hat uns ja gesagt, dass unser himmlischer Vater weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn bitten. Nun steht hier, wer Gott naht. Wir nahen Gott zunächst einmal in unseren Gedanken. Und zu allen Zeiten und in allen Ländern haben Menschen über Gott nachgedacht. Aber es hat immer nur zu Verirrungen geführt. Und die vielen Religionen, die es gibt, die zeigen uns nicht, wie Gott ist, sondern wie Menschen sich Gott vorgestellt haben. Um zu wissen, wie Gott ist, sind wir auf Offenbarung angewiesen. Und die hat Gott uns gegeben, in ganz besonderer Weise in seinem Sohn. Denken wir an das Wort aus Johannes 1. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Hier steht nun, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Der Glaube erkennt dass es mehr gibt, als wir Menschen mit unserem Verstand fassen können. Eigentlich nicht schwer. Wir kommen ja mit allem ans Ende, wenn wir anfangen zu überlegen. Und in Wirklichkeit können die Naturwissenschaftler keine Antwort geben. Ich las vor kurzem bei einem amerikanischen Theologen den Satz: Wir kriegen jeden Wissenschaftler sofort zum Schweigen, wenn wir die Frage stellen, warum? Er sagt uns immer, wie die Dinge ablaufen, aber nicht, warum. Ich unterhielt mich neulich noch darüber mit einem Diplom-Physiker und er sagte, ja, das ist so. Zum Beispiel, wenn ich diesen Schreiber fallen lasse, also fällt, wissen wir alle, warum die Erde ihn anzieht, was Schwerkraft ist, wissen wir auch heute noch nicht. Also wir können in Wirklichkeit auf all die großen Fragen keine Antwort geben. Nun steht hier ein eigenartiger Satz. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Wir glauben, dass er nicht fast alle Menschen in unserem Lande, es gibt doch nur ganz wenig Atheisten, und alle anderen werden uns sagen, selbstverständlich glaube ich, dass ein Gott gibt. Ich denke, dieser Satz ist anders zu verstehen. Hier ist gemeint, wer Gott naht, muss glauben, dass der Gott existiert, den die Bibel uns zeigt. Nicht dieser oberflächliche Gott, an den die meisten denken, wenn sie von Gott sprechen, sondern der wunderbare Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Und ich bin fest überzeugt, dass nicht von ungefähr zu Anfang gesagt wird, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel könnte doch auch mit einer Aufforderung, Gott zu behalten oder ihn anzubeten, beginnen. Sie könnte auch damit beginnen, dass sie uns den Willen Gottes mitteilte. Tut sie alle nicht. Wir sollen erst einmal eine rechte Vorstellung von Gott haben. Und darum wird uns gesagt, er schuf im Anfang Himmel und Erde. Heute sind ja viele Menschen der Auffassung, es sei schwerer an Gott zu glauben, als etwa im Altertum. Da bin ich ganz anderer Ansicht. Wir wissen heute viel mehr von der Schöpfung als die Menschen früher. Ptolemäus, der wohl größte Astronom des Altertums, der war der Ansicht, es gäbe etwas über 5000 Sterne. Da können wir ja nur leckern, nicht wahr? Heute weiß man, dass es viele Trillionen Sonnensysteme gibt. Und was wissen wir heute nicht über die Atome? Ein Begriff, den die damals nur als Vorstellung des kleinsten Teiles galten. Die Schöpfung ist viel großartiger, als wir überhaupt denken können. Und wenn wir uns vorstellen, was da alles im Weltenraum hängt, die Sonne hat zum Beispiel einen Durchmesser, ein Halbmesser von etwa 700.000 Kilometern. Und sich dann vorstellen, die hat Gott geschaffen. Und wenn wir dann noch Psalm 33 hinzunehmen, da wird uns gesagt, wie er es gemacht hat, obwohl es keine Erklärung ist, die wir verwenden können. Da heißt es in Vers 6, durch des Herrn Wort sind die Himmel gemacht. Und all ihr Heer durch den Hauch seines Mundes. Und in Vers 9, denn er sprach und es war, er gebot und es stand da. Dann sehen wir, dass Gott so groß ist, dass wir ihm nicht einmal in unseren Gedanken folgen können. Und dann kommt noch der herrliche Begriff der Zeugung und der Fortpflanzung hinzu. Gott wollte, dass es auf der Erde wimmelte von Menschen. Er hat nur einen Menschen wahrgemacht und denen hat er die Fähigkeit gegeben, sich zu vermehren. Wir sollten viel über Gott nachdenken und sollten versuchen, etwas von seiner Größe zu erfassen. Da würden auch so viele Dummheiten aufhören, die man bei uns hören kann. Da wird Gott so mancher Rat gegeben. Da heißt es, Schwester, so und so wird operiert. Wir wollen Gott bitten, dass er die Hand der Ärzte leitet. Ja, meinen wir denn wirklich, der ganz Große, der wäre darauf angewiesen, so die Hand der Ärzte zu leiten? Der kann Schwester so und so in einer Weise heilen, von der wir überhaupt keine Vorstellung haben. Ich lasse kürzlich, wenn ein Handwerker in den USA in ein Haus käme, dann stände immer einer neben ihm, der ihn beriete. Ziemlich dumm sowas, nicht wahr? Dass da immer einer meint, der wüsste noch besser. Ja, wer hat schließlich gelernt. Aber wir sind immer in der Gefahr, Gott zu beraten und ihm zu sagen, wie er es machen soll. Der Apostel Paulus gibt uns da eine ganz andere Aufforderung. In Philipper 4, Vers 6, sagt Paulus, wie wir beten sollen. Und dann sagt er, lasset in allem mit Gebet, Flehen und Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich sage dann meinem Vater im Himmel, Vater, ihr sitzt in einer Not. Das ist meine Schwierigkeit. Ich sage ihm aber nicht, wie er sie wenden soll. Das muss ich ihm überlassen. Und meist überlegen wir ganz genau, was der richtige Weg wäre und sagen ihm das dann. Da sagte einmal einer sehr schön, manchmal kommt es uns Christen vor, als ob der Thron Gottes wanke. Schon strecken wir die Hand aus, ihn zu stützen. Ja, so können wir tatsächlich sein. Wir brauchen Gott weder zu beraten, noch zu beweisen, noch zu verteidigen. Nichts. Wir sollen ihm gehorchen, das halte ich für das Allerwichtigste. Ihn anbeten und ihm bezeugen. Aber nicht ihn verteidigen. Niemals. Er muss glauben, dass Gott ist. Eine der ganz wesentlichen Eigenschaften Gottes ist seine Heiligkeit. Und die sollte uns immer vor Augen stehen, wenn wir von Gott sprechen. Wir lesen im Alten Testament mehrmals, dass Boten Gottes Menschen erschienen. Aber nur einmal, dass ein Mensch in den Himmel schauen durfte und Gott auf seinem Thron sah. Und das ist in Jesaja 6. Und da wird eins betont, die Heiligkeit Gottes. Und von diesem Gott wird uns gesagt, Gott aber, der nicht lügen kann. Und vom Teufel wird uns gesagt, er ist der Vater der Lüge und ein Lügner von Anfang. Und als ich neulich wieder einmal Epheser 6 las, wo von Vers 12 an von der Waffenrüstung gesprochen wird, da fiel mir auf, dass als erstes gesagt wird, es seien eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Damit fängt alles an. Ah, wir denken so gerne an das Schwert des Geistes, das wollen wir führen und damit Siege erringen. Alles fängt an mit der Wahrheit. Und es gibt eine schlimme Form der Unwahrheit und ich fürchte, die gibt es auch in unseren Kreisen, dass man eine falsche Darstellung für die Motive liebt, für die Beweggründe, die uns leiten. Dann sind wir nicht mehr aufrichtig. Die Gefahr besteht immer. Und wenn wir dann Psalm 32 lesen, da werden ja vier Dinge genannt, die Voraussetzung sind für die Glückseligkeit eines Menschen. Dann heißt es, glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Das wird von uns erwartet, dass wir wirklich aufrichtig sind. Nun heißt es, wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Dass es sich also lohnt, Gott zu suchen. Wir Menschen möchten ja alle weiterkommen. Selbst Adam und Eva, denen es an nichts fehlte, die keinen Lohn kannten, die wollten auch noch weiterkommen. Und wie ihnen der Gedanke vorgestellt wurde, sein wie Gott, da gab es kein Halten. Sie wollten weiterkommen. Und so will auch heute mancher Mensch weiterkommen. Und viele meinen, Gott sei ein Hindernis zum Glück. Das erste Wort, das Eva sprach, nachdem sie wieder in die Gegenwart Gottes kam, hieß, die Schlange betrog mich. Und die Schlange betrügt heute die Menschen immerzu. Wir haben ein typisches Beispiel in unserer Versammlung gehabt zu Hause. Vor einigen Jahren fand ein junger Mann zu uns, ich glaube schon, dass er sich echt bekehrt hat. Er ließ sich auch taufen und nach ungefähr 6 Monaten sagte er, das ist mir hier zu eng. Hier muss ich auf zu viel, was ich gern täte, verzichten. Ich will ganz offen sein, ich will nicht verzichten, ich gehe. 2 Jahre später wurde er in eine Heilanstalt für Drogensüchtige eingeliefert. Er könnte auch über sein Leben schreiben, die Schlange betrog mich. Die Schlange ist immer da, Menschen vorzugaukeln, dass Gott uns das Beste vorenthält. Das ist ihr gemeiner Trick. Und wer wirklich Gott kennt, der weiß, dass Gott denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Heute ist ja der große Gedanke die Selbstverwirklichung. Der kommt sehr stark aus dem Buddhismus. Wir sollen das Beste aus uns herausholen. Und da ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, was denn eigentlich in uns ist. Viele, auch christliche Lehrer, wollen mit Hilfe Gottes aus uns das Beste herausholen. Und der Herr Jesus sagt uns, was in uns ist. Matthäus 15, Vers 19. Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerungen und die verunreinigen den Menschen. Ich denke, dass wir berechtigt sind zu sagen, nur böse Gedanken. Denn der Herr nennt ja nichts anderes als die bösen Gedanken. Und Selbstverwirklichung ist etwas Schreckliches, wenn ein Mensch dazu kommt. Ich habe von Napoleon den Satz gelesen, Glück ist für mich die höchste Ausgestaltung meiner Fähigkeiten. Er hat sich immer bemüht, sich selber nach vorn zu bringen. Wie viel Elend hat er über die Welt gebracht. Die Menschen, die sich selbst verwirklichen wollen, bringen maßloses Leid. Ganz anders ist die Botschaft der Bibel. In Galater 4, Vers 19 schreibt der Apostel Paulus den Galatern, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch gestaltet wird. Der Apostel Paulus hat nur einmal in all seinen Briefen den Ausdruck Kindlein gebraucht. Johannes gebraucht ihn oft. Paulus, der wohl nüchterner war, der hat es einmal geschrieben. Und wenn er das gerade hier sagt, dann zeigt das, hier drückt er etwas aus, was ihm wirklich am Herzen liegt. Da sind diese Christen in Galatien, die einen so wunderbaren Anfang gemacht haben und die jetzt in der Gefahr waren, den Glauben nicht mehr voll anzuerkennen und ihm die Werkgerechtigkeit an die Seite zu stellen. Und denen sagt er, ich habe abermals Geburtswehen, bis Christus in euch gestaltet wird. Das ist, was Gott erwartet. Und das ist, was uns möglich ist. Denn wenn jemand wirklich echt zum Herrn gekommen ist, dann schenkt Gott ihm den Heiligen Geist. Das ist etwas so Gewaltiges, dass wir das kaum fassen können. Stellen wir uns einmal vor, er hat uns seinen Geist gegeben. Seine Art zu denken, zu empfinden, zu wollen, zu urteilen. Der Geist Gottes in einem Menschen. Eines der ganz großen Wunder. Vielleicht nimmt mancher ihn zu Unrecht für sich in Anspruch. Aber das ist ein anderes Problem. Aber Tatsache ist, dass Gott den Heiligen Geist schenkt. 1. Korinther 6, Vers 19. Wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt? Aber jetzt kommt auch die Folge daraus. Dass ihr nicht euer Selbst oder nicht euer Eigen seid. Ihr seid um einen Preis erkauft, verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. Wir sind um einen Preis erkauft. Erinnern wir uns daran, wer der Käufer ist? Ganz eindeutig Gott. Wer der Preis ist? Ganz eindeutig das Leben Jesu am Kreuz. Wenn uns das vor Augen steht, erkennen wir, wie gewaltig diese Aussage ist. Und dann die Aufforderung, verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. Das ist, was Gott immer von uns erwartet. Denken wir an Römer 1, wo uns gesagt wird in Vers 18, dass Gott den Menschen zürnt. Und dann in Vers 21, warum? Weil sie ihn nicht als Gott verherrlichen, noch ihm Dank darum. Denken wir an das Vaterunser. Die erste Bitte, die der Herr die Jünger auszusprechen lehrte, hieß, geheiligt werde dein Name. Und jetzt wollen wir uns einmal fragen, inwieweit interessiert uns das? Wir sind ja immer noch in der Gefahr, für uns etwas zu suchen. Auch in einem christlichen Kreis, vielleicht gerade. Auch da gibt es Posten Nummer 1 und Nummer 2. Und mancher, der sonst nichts gilt, der denkt sich, da bin ich wenigstens mehr. Ach, wir sollten erkennen, wie groß Gott ist, wie nah er uns ist. Und dann würden wir bedacht sein, dass er durch uns verherrlicht wird. Bis Christus in euch gestaltet wird. Was bietet Gott uns? Wir sagen gern Vergebung der Sünden, das ist natürlich richtig. Übersehen wir aber nicht, dass das in Wirklichkeit die Beseitigung von etwas Negativem ist. Ich stelle mir Vergebung der Sünden immer so vor, wie wenn da ein ganz armer Kerl ist, der viele Schulden hat, und ein anderer kommt und bezahlt die Schulden, dann sind sie weg. Gott bietet mehr als Vergebung der Sünden. Er bietet Frieden mit Gott, ewiges Leben und was noch viel großartiger ist, Gemeinschaft mit Gott. In 1. Johannes 1, Vers 13 schreibt Johannes, die schreiben wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wenn man das überlegt, das ist etwas Gewaltiges. Gemeinschaft mit Gott. Ein ähnliches Wort ist 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Wandelt nur würdig des Gottes, der euch beruft, zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Wie macht das wohl sein, wenn man zur Herrlichkeit Gottes berufen wird? Kann sich kein Mensch ausdenken. Die große, große Frage ist, ob uns das interessiert. Bin ich an der Gemeinschaft mit Gott interessiert. Ich glaube, da können wir alle von David lernen. Und ich will aus dem Psalmen 2 Verse lesen. Und die wollen wir uns einmal vor Augen führen und uns fragen, wie steht es da bei mir? Zunächst aus Psalm 42 und dann ein Wort aus Psalm 63. Psalm 42, Vers 1 und 2. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, also lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Man muss sich das Bild einmal vorstellen, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen. Wir müssen dabei daran denken, dass in Israel in der Sommerzeit mancher Bach ganz austrocknete. Und dann lief der Hirsch, dieses große Tier, herum und suchte Wasser. Der lechzt nach Wasser, der kann gar nicht mehr ohne. Und David sagt, so sehnt meine Seele sich nach dir. Dann ein zweites Wort aus Psalm 63. Das lese ich ein ganz klein wenig anders, wie es da steht, weil ich meine, andere hätten sie etwas schöner übersetzt. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. 63, Vers 5. Wie an Mark und Fett sättigt sich meine Seele, und mit jauchzenden Lippen lobpreist mein Mund, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, in Nachtwachen über dich singe. Da sehen wir, wie dieser Mann zu Gott stand. Und in Wirklichkeit haben wir doch eine tiefere Erkenntnis von Gott als David. David kannte Gott nicht als seinen Vater. Wie viel David vom ewigen Leben wusste, das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Möchte Gott uns doch schenken, dass er uns so wirklich wird, dass wir uns nach ihm sehnen. Ein ganz großes Hindernis, um Gott zu gefallen, ist unser jämmerlicher kleiner Ehrgeiz. Ich habe da auch viel mit zu tun. Und ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann ich frei werden von diesem Wunsch, auch nur etwas zu sein, auch nur etwas zu sein in der Gemeinde. Und dann ist mir eines Tages klar geworden. Es geht darum, dass ich von der Größe Gottes erfasst bin. Ich will das an einem ganz kleinen Beispiel zeigen. Als kleiner Junge hatte ich eine Taschenlampe. Die war sehr stark. Dann habe ich oft versucht, anderen Jungen zu zeigen, dass meine Lampe heller wäre als ihre. Diese Versuche fanden natürlich alle nur bei Dunkelheit statt. Sobald die Sonne aufgegangen war, waren alle Taschenlampen weg. Und so ist das auch mit unserem Ehrgeiz. Wenn wir erkennen, wie gewaltig, wie groß Gott ist, dann schwindet alles Versuchen, selber auch noch etwas zu sein. Dann wollen wir nur eins, bei ihm mitmarschieren. Sein Knechtsein ist weit größer als alles, was auf dieser Erde zu erlangen ist. Und darum ist so wichtig, dass das Bild Gottes immer recht vor unseren Augen steht. Dass wir keinen Augenblick aus den Gedanken verlieren, wer er ist. Schöpfer Himmels und der Erde, das ist ein Gedanke, der dauernd neue Nahrung bringen kann. Aber auch wenn wir seine Heiligkeit anschauen und seine Liebe, sie alle gehen immer ins Unendliche, übersteigen alles, was sich unter uns Menschen findet. Und es gibt gar kein interessanteres Studium als das Studium Gottes. Über ihn sollten wir nachsinnen, über ihn uns freuen. Und dann können wir auch ihm wohlgefällig leben. Und auch nur dann werden wir ein frohes und glückliches Leben führen. Alles nur in Gemeinschaft mit ihm. Und das Wunderbare, er ist für uns immer offen, wenn wir nur wollen.